99. Folge. 99 Luftballons.
Eieiei, tatsächlich. 99 Luftballons. Ist der Song noch korrekt? Ja, klar, der ist gegen Krieg, ne? Aber der wird von jemandem gesungen, der die selbst von uns
gecancelt wurde. Nein, Nena, was soll man dazu sagen? Ja. Aber so Querdenker-Style, was soll man dazu sagen? Ja, das ist doch, man kann es so ausdrücken. Also, ja. Aber Friedensbewegung früher 80er, ja, dagegen kann man nichts sagen, oder?
Ja, wenn man die Zahl umdreht, 66, rückwärts, die Zahl, dann ist man schon wieder schnell beim Teufel.
Auch, ja, ne? Der Teufel. Ja, auch 9.
Boah, sehr weit hergeholt,
ja, was ist
von
mit
mir.
Ja, CO2, ja. 99 Ballons, CO2-mäßig, ist das okay? Wie viel Gas verballern diese Ballons?
Ach so, weil in den Ballons, da war ja keine Luft drin, sonst wären die ja nicht hochgegangen, ne? Und was ist, wenn man jetzt 99 Ballons in der Ukraine da hoch, dann, da kann man ja philosophisch komplett in Ekstase geraten, oder?
Also die
Gas in den Ballons, was das für Bilder sind, dann wird da drauf geschossen, dann wetterte ein General und was passierte alles in den Köpfen, ja. Rein visuell und
inhaltlich. Die Russen jedenfalls hätten gerade das Gas, die verbrennen es ja. Sie verbrennen ja das überschüssige Gas. Die könnten jetzt mal
999.000 Millionen Ballons könnten die wahrscheinlich in die
Luft. Überhaupt könnten wir beide als Deutsche im Jahr 2022 das Wort Gas in den Mund nehmen, ohne dass es direkt eine ganz, ganz negative Assoziation erweckt, für die unsere Vorfahren verantwortlich sind, de facto.
Aber auch schön, dass der Ukraine-Krieg von etwas viel Schlimmerem so verdrängt werden kann in den Timelines dieser Welt.
Achso, meinst du, Winnetou hat den Ukraine-Krieg verdrängt?
Also bei mir ist das subjektiv.
Ein Krieger hat den Krieg betrachtet. Verdrängt.
Ja.
Halt, ist Winnetou ein Krieger?
Edler Wilder. Das ist ein edler Wilder, Simon.
Darf man Wilder sagen?
Nein, das darf man nicht mehr sagen und zu Recht ja auch nicht. Ich sehe ja diese Debatte vor mir und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe jetzt noch eine Inhaltsangabe zufällig gelesen in einem ausgeschnittenen Besprechung von Manantin Ombre mit Paul Newman, weil ich hatte gepostet, diese ganzen, was ich noch aufgeklebt hatte, die ganzen Ausstrahlungen der Winnetou-Filme von Anfang der 80er. Und Manantin Ombre mit Paul Newman als halber Apache, er ist ein Halbblut. Und da steht drin, da schlägt ein rotes Herz in seiner Brust. So stand das noch in der Hör zu. Nein, meine liebe Leute, die Zeiten gehen weiter und aus guten Gründen geraten manche Formen der
Unterhaltungskultur,
Kultur und Dynamik, kippen die aus der Zeit, genau. Und das fällt einem bei solchen Sachen wieder auf. So würde man das jetzt nicht mehr formulieren. Man wird auch, glaube ich, nicht mehr Rothaut sagen. Das ist, glaube ich, das R-Wort demnächst. Jetzt gibt es ja schon das I-Wort.
Ich habe zu Hause eine Redskins-Mütze. Ich behaupte, dass man in Deutschland, dass ich das jetzt noch so sagen kann. Aber die Redskins-Mütze,
ach, stimmt.
Bin ich mir nicht sicher, wenn du in einer Großstadt den Fall... Also Redskins in Amerika ist ganz kontroverses Thema. Ich behaupte, wir haben da jetzt Abstand. Ich erhitze da jetzt keine Gemüter. Sobald gefordert wird, dass man das Wort, ja, ach du, fang also das R-Wort,
ja, aber dann weiß ja keiner, ist ja mehr, sehr was, interessant.
Irgendwann weiß auch keiner mehr, was gemeint. Also der Verein Redskins.
Aber so heißt doch die Mannschaft. Ja, der Verein heißt
die
doch.
Die beharren dann auf die Namensrechte, aber die Ureinwohner klagen. Was soll man sagen? So ein Verein, das sind dann auch wieder eingetragene Markenrechte. Diese Vereine sind ja Marken, die sind ja Millionen, Milliarden wert, nicht? Da sind wir wieder in unserer kapitalistischen Welt. Du, keine Ahnung, wie der Status quo ist, aber ja, nee, das ist auf jeden Fall ein R-Wort. das ist das zukünftige R-Wort. Jetzt haben wir nur ein Alphabet mit 26 Buchstaben, müssen wir mal gucken, wie wir das alle machen. Doch. Aber zweifelsohne, das hat ja eine rassistische Konnotation, oder nicht? Ist ja ein bisschen, klar ist ja so, ne?
Ja, da ist doch auch so ein Symbol von einem, ich sag's jetzt mal noch, Simon, noch ist der Indianer, Indigenen, von einem Indigenen, einem Native American, ja. ist da ein Konterfei doch drauf. Das war doch immer das, die Indianer von Cleveland gab es doch auch. Und dann waren das doch diese Symbole, die da drauf waren.
Ja.
Ja, das ist, das wackelt dann in dem Moment natürlich.
Cleveland hat auch ein indigenes Konterfei als Symbol für den Verein, oder? Wie ist es eben? Na.
Also, die Vogue, diese Vogue-Geschichte. 2014 ist, glaube ich, dieser Begriff aufgekommen.
Ja.
Generation Vogue, Vogue-Bewegung.
Ja.
Wer ist das konkret? Sind das StudentInnen? Sind das junge Menschen, die sich gegen diese alten Pauschalisierungen wehren, aufbegehren, denen das auffällt? Wahrscheinlich ist es eine Generationenfrage, ja. Ich meine, die 68er haben sozusagen die Nazi-Generation hinweggefegt, aus guten Gründen,
ja,
sagen wir mal.
Knallhart. Es ging knallhart zur Sache, müssen wir jetzt mal so sagen. Ne?
Aber die 68er, ich will das jetzt tatsächlich nicht vergleichen, aber es ist das Aufbegehren von einer jüngeren Generation gegen althergebrachte Standards.
Und Tilo,
die
68er, ich meine, das waren Demonstrationen, da ging es mal richtig hart an die Nieren. Oder nicht?
Ja, na gut, da war noch sagen wir mal, der Unrechtsstaat und der Krieg ja auch noch nicht so ganz lange her.
Ja, außerparlamentarische Opposition. Und es war eine andere Stimmung auch in den Universitäten und alles, nicht? Nur, also gut, ich meine, wir haben ja jetzt auch scheinbar eine Konfliktsituation, viele Konfliktsituationen hier mit den 68ern verglichen. Waren die Konflikte, wurden die härter ausgetragen, mit härteren Bandagen noch, glaube ich. Also es gehört ja auch ein bisschen zum Konflikt dazu. Ich weiß auch nicht, wo man anfängt. Es, die Amerikaner, die, da gibt es dann auch immer dann so Eckpfeiler in der Literatur, Professoren, die sich mit Dingen auseinandergesetzt haben. Rassismus, was hat in den 60ern stattgefunden? Also Rassismus, Apartheid wurde untersagt. Bis in die 60er gab es ja auch in Amerika Apartheid. Und dann gab es dann aber auch immer so einen unterschwelligen Rassismus von bürgerlichen Menschen. Wo kommst du her? Mensch, du kannst ja toll Englisch sprechen. Diese Dinge sind da ja auch alle benutzt worden. Auch immer als Zeichen. Ich bin weiß, du bist schwarz. Ich bin was Besseres, du bist was Schlechteres.
Ja, es hinterfragt ja auch immer im Prinzip, ob du dazugehörst.
Ob du dazugehörst.
Ich kann das absolut verstehen, wenn POC-Menschen auf die Frage, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Köln-Südstadt. Ja, aber wo kommst du wirklich her? Kann ich komplett nachvollziehen, warum das beschissen ist.
Ja, und dann dieser unterschwellige Alltagsrassismus.
Man muss einfach mal offen sein und sich einfach die Motivation des Gegenübers einfach mal vergegenwärtigen und nicht immer auf Mauer machen. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen, ja, dass das ätzend ist, wenn man sich da mal einmal, weißt du, wenn ich kann natürlich auch bis ins hohe Alter sagen, ja, was denn, ich habe doch nur gefragt, wo der her ist. Ja, okay, weißt du, man hat es so gemacht, man hat unbedacht wahrscheinlich selber irgendwie einige Male Leute so angesprochen und man kann doch dann auch wirklich mal sagen, dann gibt es einen Lernprozess. Einen Lernprozess, wo ich sage so, ah, das habe ich jetzt verstanden. Wenn ich das so frage, dann ist das irgendwie merkwürdig, weil ich dem anderen das Gefühl gebe, du bist ja fremd. Ist ja nicht so schwer.
Es ist nicht so schwer. Und jetzt will ich noch was dazu sagen, wenn ich nun drauf beharre, zu sagen, ich frage den das aber trotzdem. Oder wenn ich drauf beharre, was vielleicht sogar ein Stück weit legitim ist, beziehungsweise ich traue es einer Elke Heidenreich zu, dass sie da die richtige Emotionalität, es ist ja auch bisweilen in dem Kontext eines Gesprächs, kann es ja auch eine legitime Frage sein, die sich ergibt. So.
Absolut.
Ich glaube, es ist richtig, wenn man die Dinge vereinfachen muss, dass man sagt, ey, lass mal die Frage weg. Ja, kann man ja beim zweiten, beim dritten, meist, so ist meine Erfahrung, kriege ich das von den Leuten erzählt. Ich lasse die Frage weg. Ja, also jetzt Simon, ich
eben,
Simon
das Gusen, kommt von selbst,
ich lasse die Frage, es kommt von selbst. Und Muttersprachler, muss ich ganz sagen, ich höre, ob jemand Muttersprachler ist. Das ist einfach so. Als Muttersprachler höre ich das. Das ist, alle Muttersprachler dieser Welt hören sich. Ich höre, ob jemand Gütersloher ist. Das höre ich einfach. Weiß ich, ob mein Gegenüber Muttersprachler ist? Ab dem Moment interessiert mich auch nicht mehr seine Herkunft. Also innerhalb von Deutschland vielleicht.
Aber
nicht
wegen
Hautfarbe interessiert mich. Das checke ich dann auch manchmal nicht. Alter, der hat doch Muttersprache hier. Oder Vatersprache natürlich, Entschuldigung.
Ja.
Trotzdem, was passiert, wenn ich die Frage trotzdem stelle? De facto passiert ja nichts. Kann ja die Frage trotzdem jeden stellen. Und man kriegt nicht einen aufs Maul, man kriegt keine Strafe, muss keine Strafe zahlen, kommt auch nicht ins Gefängnis dafür. Das ist auch immer so die Sache. Aber das ist auch das, was ich mich gerade auch frage. Eigentlich sind ja diese Sachen, stehen ja alle so in unserer Verfassung. Warum muss es dann eine woke Bewegung geben, die ja das Ganze scheinbar penibel umsetzen muss? Und ja auch, das muss man sagen, nicht, man kann nicht jeden Konflikt nachvollziehen, aber es waren doch schon viele Dinge dabei, die dadurch richtiggestellt wurden. Das bedeutet, es hat ja scheinbar, es muss ja scheinbar diese Bewegung geben, damit es in den Köpfen der Leute ankommt, was hier eigentlich manchmal los ist. Also Sachen, Alltagsrassismus und so.
Ja.
Einmal so ein Zurecht.
Oder zum, ja? Genau, zum Beispiel grundsätzliche Klassiker dieser Diskussion. Wahlrecht für Frauen gab es nicht immer.
Weißt,
das ist bei uns schon lange her, aber in der Schweiz ist es noch nicht so lange her. Vergewaltigung in der Ehe. Ja, da war ich schon volljährig, als die Diskussion im Bundestag passiert ist, wo noch einige aus der CSU dann gesagt haben, in der Ehe gibt es keine Vergewaltigung. Das kann sich doch jetzt kein Mensch mehr vorstellen. War da damals eine komplett linke, absurde Diskussion. Legalisierung, sag ich jetzt mal, der Homosexualität. Ich glaube, das war erst 76. Musst du dir mal vorstellen.
Ja, Papa.
Das sind alles Sachen, da haben wir schon gelebt.
Papa weiß noch von Leuten, die waren deswegen im Knast.
Ja, genau, so ist es. Und das war damals irgendwie revolutionär und man hat gesagt, diese linken Spinnereien. Und deswegen muss man eben immer ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Jetzt ist es bei Winnetou so, jetzt ist es unsere Generation, die betroffen ist. Wir haben es im Fernsehen geguckt und man kann es sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber zu Zeiten, wo die Winnetou-Filme abends um 19:30 gezeigt wurden, da waren das ja natürlich so Blockbuster-Highlights. Ich habe jetzt schon von anderen dann gehört, so, oh, langweiliger Scheiß und so, dass ich mir, ja, natürlich, aber ich weiß noch, wo das kein langweiliger Scheiß war, sondern da lief sonst Gott und die Welt, Sportstudio und dann war irgendwie Sendeschluss. Und wenn dann unter Geiern lief, um 19:30 man das sehen konnte, dann war das eben Action, Abenteuer, Blockbuster-Feeling. Und Winnetou war der Gute. Ja, er war vielleicht schon fast wieder positiv rassistisch besetzt, übertrieben gut. Aber all die Moral war auf seiner Seite und er war ein unfehlbarer, positiver Charakter. Das muss man sagen.
Ja.
Insofern ist jetzt der Konflikt so ein bisschen so, wenn jetzt die Figur Winnetou vor diesem Karl-May-Hintergrund als Kolonialgeschichte blubbt, das wussten wir alles damals nicht. Hört sich jetzt an wie so ein Typ, der vom Zweiten Weltkrieg redet. Ne?
Aber es sind deutsche Filme. Es sind deutsche Filme.
Es sind deutsche Filme. Es ist ein französischer Darsteller. Lex Barker ist ein Amerikaner. Es ist in Jugoslawien gedreht. Es ist ein kompletter europäischer Mischmasch. Es sind Märchengeschichten.
Es ist abgekupfert von Hollywood-Klischees.
Ja, es ist abgekupfertes, genau. Und es ist, genau, es wurde, was haben wir in Deutschland, was machen wir, was kennt jeder, das war Karl May, dann wurden da dicke Dinger draus gedreht und Karl May hat die Bücher geschrieben lange vor Internet, sagen wir es mal ganz platt, ja, im 19. Jahrhundert, da, weißt du, da haben die Indianer sich noch Kriege geleistet mit General Custer und Konsorten und wurden die noch abgeschlachtet und parallel hat Karl May schon Bücher geschrieben, wo, sagen wir mal, die Figur des indigenen Native Americans durchaus sehr positiv besetzt war. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass er da, ich habe die Bücher nicht.
Nicht authentisch, aber nicht authentisch.
Ja, nicht nichts Authentisches. Aber wenn du das Ganze als Märchenbuch siehst, Wertekanon, sind jetzt die Werte grundsätzlich, die vermittelt wurden, ja erstmal keine negativen. Das muss man ja sagen. Sonst hätte er ja die alle als komplette Barbaren auch darstellen können. Hat er vielleicht auch zum Teil. Vielleicht war dann der andere Stamm dann ein barbarischer Indianerstamm. Mag sein. Wenn du jetzt aber aus heutiger Sicht dann so gespiegelt kriegst, dass das alles rassistische Scheiße ist, dann fühlst du dich natürlich jetzt so als Vertreter meiner Generation selber eigentlich so ein bisschen unterschwellig als Rassist geoutet und da denkst du dir dann, nee, das bin ich aber nicht. Nicht deswegen. Und ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen Verständnis für all die, die sich da gerade so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Damit meine ich nicht Springerpresse. Das ist ein, also, wieso, also, Simon, seit wann ist Springerpresse eigentlich wieder, seit wann darf man das wieder posten? Ich habe ständig bei mir in der Timeline Welt- und Bildartikel. Das war doch mal ein Tabu. Es wurden doch Freundschaften unterbunden, weil andere Bild gelesen oder irgendwie publiziert hatten. Okay. Und jetzt ist das irgendwie, ist so, Welt ist doch jetzt mittlerweile auch so ein Querdenkerhaufen geworden. Da gibt es auch Artikel drin, was war das letztens? Komme ich in die Hölle oder nicht für irgendwas? Da habe ich erst noch drunter kommentiert, das ist doch eine Parodie. Dann wurde ich überführt, das war keine Parodie. Komme ich hier dafür in die Hölle? So,
und Springer bin ich nicht drauf vorbereitet.
Jetzt auch.
Weiß ich ja da auch nicht.
Was setzen die? Ja, die setzen da manchmal jetzt so auf Themen, die so im zwiespältigen Bereich sich befinden.
Ja,
ja
auf also, jeden also, Fall. Also ich finde, ich stelle mir immer die Frage, was passiert jetzt eigentlich genau? Also, es gibt einen Konflikt wegen Winnetou. Es gibt einen Aufschrei der Entrüstung. Per se, also so muss ich erstmal sagen, ja, Winnetou, also der Mord an den indigenen Völkern in Amerika, da war ein Völkermord. Also
Genozid ist Genozid. Das, da muss man nicht drum herum reden.
Genozid
wird komplett ausgespart.
Wird komplett ausgespart. Steht für sich und dann ist da so ein Winnetou. So. Also dann denke ich mir erstmal so, es macht mal Sinn, darüber zu sprechen. Ja, dass man das mal einordnet.
Ja.
Richtig. Dann denke ich mir so, dann muss ich sagen, habe ich auch immer die woke Kultur im Endeffekt als etwas Harmloses begriffen. Sprich, es werden nicht wirklich Fakten geschaffen. Das müssen wir aber, glaube ich, mal jetzt korrigieren in diesem Podcast. So, was passiert jetzt eigentlich? Also Ravensburger bringt irgendwelche zwei Bände nicht raus, das ZDF zeigt aber trotzdem Winnetou. Es ist dann auch immer so, was für mich am aufschlussreichsten war, war die Headline so, die Fronten sind verhärtet. Und das ist ja irgendwie ein Problem. Also die einen fordern das, die anderen sagen das. Man kommt überhaupt nicht mehr zum Konsens. Also von daher, eingangs, wir haben über die woke Geschichte vielleicht so mal pauschal, wie wir es so stammtischmäßig hinbekommen, antirassistisch, antisexistisch und sagen, ja, ey, die Parameter stimmen. Ich sage, ja, und das muss es auch geben, um im Alltag anzukommen. Jetzt sind wir aber bei dem Punkt der praktischen Umsetzung und da gibt es dann doch viele Fragezeichen. Und ich habe einfach einen Artikel gelesen bei Spiegel Online, da bin ich doch wirklich aus allen Wolken gefallen. Also sprich, dass wirklich die Stimmung vergiftet ist. Und es ist einfach so, dass ich, das waren also Unfragen, das waren fast 2/3 der Bundesbürger, die sich dann nicht mehr trauen, zu gewissen Dingen etwas zu sagen. Und das ist das Gegenteil von Meinungsfreiheit. So, jetzt muss man sagen, alle Bewegungen waren irgendwie krass. Und die woke Bewegung ist auf Krawall angelegt. Muss sie auch sein, denn sie muss ja mal den Finger in die Wunde legen. Das ist ja richtig in ihrem Natural, dass sie so ist. Aber wie kommen wir dann wieder zusammen? Also einerseits freue ich mich ein bisschen auf eine Zeit danach, ja, wo das woke Wellen geschlagen hat. Danach, dass wir wieder so ein bisschen neues Bewusstsein haben und zusammenkommen. Aber inwieweit werden denn neue Fakten geschaffen, die man nicht mehr zurückkriegt? Auch das Gendern. Ich finde die Idee völlig richtig, diese Geschlechtergeschichte. Es gibt Gegenargumente in anderen Sprachen, ja, in denen Frauen faktisch diskriminiert werden, in denen aber nur, ach so, ja, tschüss, danke, in denen aber in der Sprache keine Zweigeschlechtlichkeit ist. Das gibt es alles, hat Elke Heinreich alles so genannt, schön und gut. Trotzdem, ich finde diese Idee, diese Bemühung völlig richtig, dass man das weibliche Geschlecht da absolut gleichberechtigt setzt in der deutschen Sprache. Jetzt kommen wir zur praktischen Umsetzung. Ich habe die Rechtschreibereform aus den 90er Jahren immer noch nicht kapiert. Schifffahrt mit 3F. Ich denke mir so, Leute, wir sind ein Einwanderungsland.
Simon, du hattest die erste schon nicht.
Ich hatte die erste schon nicht.
Manchmal habe ich da schon gesagt, Texte korrigieren lassen in meiner klugscheißer Art. Und selbst ich hatte die ja schon nicht
kapiert. Nee, Moment, du warst immer ganz gut in der deutschen Sprache. Aber mit Dativ und Akkusativ hatte ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Dann diese Rechtschreibe.
Das kann man in Neverhorse-Filmen manchmal noch hören. Mit dem und den, das kriegt Alexander auch nicht hin.
Da ist Alexander aber noch Next Level. Schifffahrt mit 3F. Da muss ich jetzt erstmal, als pragmatischer.
Doch logisch. Mensch. Schiff wird mit 2F geschrieben und Fahrt mit einem F.
Warum sagt man Schifffahrt 3F? Scheinbar ist ja in der Zukunft nur noch mit einem F. Wir schaffen Doppel-F ab. Warum muss immer alles schwieriger werden? Wir wollen doch hier keinen Finish haben. Also ich finde
Schifffahrt gar nicht so.
Ich finde, Menschen kommen hierher. Warum haben wir Deutschen?
Jetzt ist er finnenfeindlich, Simon. Finnenfeindlich. Gleich kommt, jetzt hetzt du gleich noch gar gegen die Präsidentin von Finnland aus. Hetzt du gleich
die
noch.
Finde ich
nur weil
super.
Die mal einen ausfeiert. Ja, die finde ich. Also, jetzt möchte ich mal wirklich wissen an der Stelle, wer hat sich darüber aufgeregt, dass die da einfach danced? Wer regt sich darüber auf?
Ja.
Weißt du, was immer geschrieben wird? Es regen sich ganz viele auf. Steht immer irgendwo. Ja. Worauf bezieht sich das immer?
Überhaupt.
Wo findet das statt? Ja. Weil ich kriege immer nur mit, dass sich wahnsinnig aufgeregt wird, aber die Aufregung selber, die dem ja zuvor geschaltet ist, die kriege ich immer gar nicht mit.
Und Tino, da können wir uns doch selber auch schon wieder in die Eier treten. Wir reden von der Woken-Kultur. Ja, wer ist das denn? Wer ist das, wer ist das nicht? Das ist auch schon wieder eine totale Verallgemeinerung. Du hast eingangs gefragt, wer ist das? Es heißt, der Journalisten, die Journalisten sind das auch zum Teil da. An den Universitäten. Es kommt viel von den Unis.
Journalisten an den Universitäten? Das finde ich zu schwammig. Also ist das eine Studentenbewegung wie die...
Was denn? Ich check's doch überhaupt
Journalisten
nicht.
An den Universitäten. So ein Schwachsinn. Ja, oder sind das angehende Journalisten?
Angehende Journalisten sagt man dann auch besser, glaube ich. Da kommt schon viel.
Aha. Und das sind also Menschen, männlich und weiblich, die studieren Journalismus an Universitäten. Die sind jung.
Ja, und dann denke ich auch
Sprachwissenschaftler.
So.
Geraten die zufällig an so ein, also gut, dieses Winnetou-Ding war, ey, ich sag's dir ganz ehrlich.
Was ist jetzt mit Winnetou eigentlich?
Es hinterlässt ja bei uns auch Spuren. Ich bin im Cinedom vor Wochen. Ich komme an diesem Poster vorbei, der junge Winnetou. Und was denke ich mir? Sind die eigentlich bescheuert? Denke ich mir. Sind die bescheuert, 2022 so ein Ding rauszuhauen, wo sich so ein Junge als Winnetou verkleidet und dann da rumrennt? Haben die das nicht gekriegt? Haben die das nicht gecheckt?
Haben die es nicht mitgekriegt?
Das ist das, was ich dachte. Ich habe es original gedacht. Ich habe dieses Woke-Ding in dem Moment auch vereinnahmt in meinem Kopf. Und ich sage mir, es kann doch nicht wahr sein. Und dann dachte ich, ja. Ach komm, weißt du was? Egal. Wird keiner mitkriegen. Ich bin zu viel im Internet. Ich habe zu viel über die Befindlichkeiten, nicht negativ gemeint, gelesen. Und ansonsten, der Mainstream ist das, checkt keine Sau. Ja, war ein Irrtum. War ein Irrtum.
Ja.
Ist der Film jetzt wenigstens ein Hit?
Tino, wird was verboten eigentlich? Ich meine, es regen sich doch alle darüber auf,
das ist
dass sich
ja.
Leute
wird
bei Winnetou aufregen.
Es wird nichts
aber
verboten.
Wenn nichts passiert,
es
ist doch auch nicht schlimm.
Es werden auch keine Meinungen verboten. Ja, es wird aber nichts verboten. Dieses Buch ist ja jetzt ein Wahnsinns-Sammlerwert schon direkt. Ne? Geht mal bei eBay ein. Der Junge, ich will das auch haben. Sind die alle schon eingestampft, die Teile?
Du willst es als Wertanlage haben.
Oder gibt es irgendwo noch den Joghurt? Ich muss es sofort haben, als wäre dann 250 Euro und so bei eBay. Ist mega wertvoll jetzt. Ist ja logisch.
Also, wie trifft man sich denn, wie kommt man denn jetzt zusammen? Also ich meine, wir haben ja das Problem einer gespaltenen Gesellschaft. Aber das kam ja aus dem...
Welcher Produzent setzt denn so einen Film, haben die denn überhaupt keine Ahnung?
Ernsthaft? Nein, das haben die aber seit 30 Jahren nicht.
Ja, na gut, okay.
Die alten Winnetou-Filme waren in ihrer Zeit, waren die voll okay. Da gingen die Leute rein, wir haben die gerne als Kinder geguckt.
In Wahrheit waren die Winnetou-Filme auch ihrer Zeit voraus, weil die Indianer, ich sag Indianer, nehmt mir bitte nicht übel, ich hab's als alter weißer Mann noch nicht in Fleisch und Blut, es ist mir noch nicht übergegangen, dass das Indianerwort böse ist. Ich bin bereit, das auch in Zukunft zu akzeptieren, aber es kommt mir noch zu leicht von den Lippen. Also, die werden grundsätzlich ja sehr positiv dargestellt im Vergleich zu anderen Filmen, wo sie wirklich ausschließlich die Bösen waren. In vielen Hollywood-Western sind es eben die Wilden. Ich meine, natürlich, wenn du das alles mit reinrechnest, mit dem Genozid an den ganzen Naturvölkern, dann fragt man sich, warum Winnetou seinem Blutsbruder Old Shatter nicht einfach den Kopf abschneidet. Weißt du? Warum haut der Lex Barker nicht einfach ein Messer in den Hals?
Kinder.
Denn er und seine Kumpels haben doch seine ganzen
richtig.
Brüder und Schwestern abgeschlachtet.
Massaker.
Ja, Blutsbruderschaft mit so einem Invasorenschwein, wie Old Shatterhand.
Ja, Kolonialherr.
Was macht der da? Was macht Old Shatterhand da? Ja. Weißt du, der ist ein Europäer, Der ist da rübergegangen. Welche Europäer sind überhaupt rübergegangen? Sind das die mit viel oder wenig Geld?
Nein, das ist falsch. Lex Barker kam aus Amerika, Tilo. Der ist von Amerika nach Europa gekommen.
Lex Barker als Amerikaner ist okay. Also Lex Barker, da will ich jetzt nichts sagen. Jetzt sagen wir mal, aber wenn es ein Deutscher gewesen wäre. Ich glaube, Old Shatterhand war sogar deutsch im Roman. Ne? Ich weiß es nicht genau. So, aber dann hat er einen amerikanischen Namen. Das ist auch schon wieder kulturelle Aneignung.
Ach so,
darf sich ein deutscher Auswanderer Old Shatterhand nennen?
Ja, muss er doch. Weil doch Englisch...
Weil er in Amerika wohnt und da wird ja Englisch gesprochen. Ja, das ist natürlich klar.
Nee, 30% der Amerikaner stammen von den Deutschen ab.
Richtig, und die anderen sind Iren, Engländer. Das darf man ja nicht vergessen. Alle Amerikaner, die wir Amerikaner nennen, denn eigentlich sind nur die Indianer die Amerikaner, aber die sind natürlich alles Europäer, die da einfach hingegangen sind und haben gesagt, du, von hier bis zu dem Baum gehört das jetzt mir.
Das wäre doch mal was, wenn
und
man...
Und du räumst hier deinen Tipi, räumst du hier weg.
Wenn man die indigenen Urvölker in Zukunft Amerikaner nennen würde, das hätte auch
ja,
was.
Ja, aber das ist doch logisch. Das sind Amerikaner. Native Americans, das heißt es ja.
Ja. Also, und ich finde, also...
Ja, nicht Lex Barker. Nee. Lex Barker... Was ist Lex Barker? Ein Engländer vielleicht?
Ist ja kein Amerikaner.
Vielleicht auch also, ja, der, klar war er Amerikaner, aber wer waren seine Vorfahren?
Ach so.
Du kommst schon selber total
durcheinander.
Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht.
Ja. Ist was
die Apachen
verboten
hatten
worden?
Einen schlechten Ruf. Die Apachen hatten einen schlechten Ruf.
Wie ist
ja?
Wie, ja.
Damals. Und da hat Karl May schon einen Gegenpol schaffen wollen, um da einfach für Toleranz und Gechilltheit zu sorgen. Und hat Winnetou zu einem Apachenhäuptling gemacht, um diese Ressentiments auszuräumen. Ja. Also dem Ganzen liegt nicht nur was Negatives inne. Natürlich ist er geprägt von der Zeit von vor 250. Er wusste nichts von Internet, er wusste nichts von iPhone, er wusste nichts von Wokeness.
Wusste er nicht.
Das war vielleicht die Wokeness zu seiner Zeit. Möglicherweise war es zu seiner Zeit so. Wenn man bedenkt, was da Jahre nach ihm noch alles passiert ist, an schlimmem rassistischem Scheiß,
ja,
dann war das durchaus vorsinnflutig. Aber wie gesagt, hab die Bücher nicht gelesen. Da kommt jetzt einer daher von der Uni, ein Journalist von der Uni, Simon, und der schreibt das Gegenteil.
Angehender Journalist. Journalist.
Angehender Journalist. Du hast gesagt, an der Uni sind lauter Journalisten.
Ja.
Das ist die woke Bewegung.
Ja, ich war ja nie an der Uni. hört man das dann aus meiner Aussage schon und in allem hört man das. Ich war nie an der Uni. Ja, ich weiß nicht, wer die Woke-Bewegung ist. Es ist eine Verallgemeinerung. Es ist aber ein Zeitgeist. Also ich behaupte ja auch, wie soll ich sagen? Also es gab jetzt Status Quo ist ja scheinbar die Stimmung vergiftet. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und ich hatte immer so dieses...
Na, bei Konflikten passiert das
halt. Ja, genau. Kann sich auch wieder abkühlen. Egal. Okay, jetzt war für mich immer so dieses Ding, ja, ich sehe diese Sachen auch so, aber mir war auch immer klar, ich bin ja älter und ich kann jetzt nicht allen Ernstes so tun, als würde ich irgendwie zu dieser Bewegung dazugehören, weil das ist einfach diese Sache mit Zeitgeist und Generation, das kann man nicht imitieren, das wäre nicht authentisch und das geht auch nicht. Da gibt es eine Vielzahl von Menschen, die das so fühlt und so denkt und das muss man natürlich respektieren. Ja, und jetzt ist aber auch so, jetzt sind so viele verunsichert und wollen nicht mehr so sagen und es sind ja schon auch viele Sachen jetzt passiert, wo man dann einfach dann nicht mehr das, was man nicht so wirklich nachvollziehen kann, so Konflikte und dann, wie gesagt, ich frage mich auch immer, was verändert das jetzt faktisch, was ist jetzt, steht irgendwas unter Strafe, aber es gibt schon auch, wir hatten halt auch noch keinen Shitstorm, muss man auch mal sagen, ne? Ich glaube, wenn du so eine Breitseite kriegst, dann wunderst du dich schon. Ich denke mir auch so ein Elke Heidenreich so. Das ist so mit ihrer Aussage, das war nicht so dolle. Aber muss man jetzt dann so verbal so tun, als würde die nicht mehr existieren? Oder auch eine Alice Schwarzer. Ich meine, das sind beides Frauen, die haben wirklich, das sind beides intellektuelle Frauen, die haben wirklich wahnsinnig viel Richtiges gemacht für dieses Land, über Jahrzehnte. Und dann finde ich das so undankbar, wenn man so sagt, so die sind jetzt scheiße weg, ist Schrott, kann weg. So, das kann sich doch ein Land nicht leisten, so mit den Menschen umzugehen.
Kannst du auch in die jüngere Vergangenheit gehen. Also so Sophie Passmann hat ja diesen Mega-Shitstorm gekriegt wegen White Feminism, Black Feminism. Und da hat sie sich bestimmt jetzt, ich habe mir das dann mal durchgelesen, das Interview. Okay, dann hat die sich da wahrscheinlich unglücklich ausgedrückt. hat einen Mega-Shitstorm gekriegt, weil sie bei sich wohl nur, also um Gottes Willen, bin ja auch kein Experte, aber über Feminismus in Bezug auf weiße Frauen, die immer noch privilegiert sind als POC-Frauen, die natürlich aufgrund ihrer Hautfarbe dann auch noch benachteiligt sind und so weiter. Okay, sagen wir mal so, die haben da dieses Interview geführt. Man kann ja mal ein bisschen in sich gehen. Die haben da ein Interview geführt beim Weinchen und dann hat sie das so rausgehauen. Du kannst aber doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass Sophie Passmann jetzt eine totale Nazi-Tante ist. Weißt du, ich finde dann immer so, man weiß doch, dass die grundsätzlich auf der richtigen Seite steht.
Ja,
ich finde, so schafft man, das ist genauso wie du sagst, das schafft man immer mehr Feindbilder und es rutschen immer mehr Leute. So, weißt du, wenn ich jetzt einen Winnetou-Film gucke, will ich doch auch nicht direkt in so eine rechte Ecke gedrängt werden.
Nee, das ist auch
so. Und ich weiß, dass das auch alles rechtlich keine Konsequenzen hat. Also, weil natürlich wird nichts verboten. Du kannst machen, was du willst. Du kannst das gucken auf, du kannst den Winnetou-Poster an die Wand hängen und alles machen und es ist nichts verboten. Aber ich habe auch keinen Bock, dann theoretisch dann von anderen so beäugt zu werden, als ob ich dann ein Fascho bin, weißt du? Ich glaube, das ist das, was die Leute dann auch am Ende aufregt.
Ja, ja.
Und deswegen kann man sich trotzdem weiterentwickeln, muss man sagen. Wie gesagt, ja, also es ja. schadet nicht, sich dann da mal mit auseinanderzusetzen und mal zu gucken.
Man hat doch.
Es gibt nicht mehr viele indigene Völker. Alle verdrängt von den Europäern, alle weggehauen, alle hingerichtet. Ja. Geschlachtet, was weiß ich was, oder einfach immer beschissen worden. Hier, nee, pass auf, du kriegst das Feld. Nee, das haben wir nicht gemeint. Nee, das geht jetzt bis zum Fluss. Aber ich hab gesagt, es geht nur bis zum Weg. Ne, so ging's ja über Jahrhunderte. Es wurde ja immer kleiner und kleiner.
Afrika, Sklaverei, also der ganze Kolonialismus.
Ja.
Ja, das ist, kann man auch in keinster Weise relativieren. Oder die Grenzen. Die Grenzen, die dann irgendwann gezogen wurden durch Nordafrika, Arabien, sage ich jetzt mal pauschal, durch die ganzen arabischen Länder, diese Grenzen. Also bis heute gucke ich auf die Landkarte und denke, was sind das eigentlich für Grenzen? Schön mit Geodreieck, so hier ein Strich, da ein Strich, Nelson Piquet-Linie.
Ägypten,
ne? Nee, nicht Nelson,
Entschuldigung. Ägypten ist doch so ein rechter Winkel, ne?
Ja. Er macht ja keinen Sinn. Und die ganzen Stämme, die da gelebt haben, so bis heute Unruhen. Ja, und ich meine, was hat man über die Rechten eigentlich immer gelacht? Also zumindest jetzt unsere Generation hat sich ja immer gesagt, du bist rechts? Ja, viel Spaß, kannst ja nicht mal einen Döner essen. Du Trottel. So, nicht? Also diese Einschränkung an Möglichkeiten, dadurch, dass man so eine kranke Ideologie, so einer kranken Ideologie nachgeht, ja, einfach so und diese Widersprüchlichkeiten, die damit immer verbunden sind. Jetzt Status quo, was aus der linken Seite kommt, da hat man ja auch den Eindruck, was ist denn jetzt, wenn ich mal Winnetou gucke, bin ich dann ein schlechter Mensch? Oder ich meine, es geht doch schon viel früher los, was ist denn, wenn Michael Jackson im Radio läuft, muss ich dann den Raum verlassen? Wie weit geht das? Wo fängt das an?
Wo trenne ich Künstler von seinem Werk im Endeffekt?
Ja, wir brauchen ja was, also ich meine klar, dass, ich sage jetzt mal, ich bei der einen oder anderen Diskussion, die an einer Universität stattfindet, nicht mitkomme. Ja, okay, das ist das eine. Aber das andere muss ich sagen, dass ich hier als Mensch der Mitte, also vom Alter her und in Deutschland, wirklich das Bedürfnis danach habe, dass es mal wieder so ein bisschen mehr in Richtung wir geht, dass auch Dinge für einen Konsens gefunden werden. So, wo die Woke-Generation natürlich sehr stark mitgeholfen hat, nämlich, also beziehungsweise, ich behaupte auch mal, dass das deren das eigentliche Interesse ist, sprich Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer Hautfarbe endlich auf dieselbe Ebene zu heben. So, und da bin ich, und natürlich Frauen, Sexismus, alles dies, da bin ich ja voll dabei. Und dann kommen aber jetzt auch wieder so Impulse, wo man denkt, ja, das spaltet wieder, ja. Und ich will noch mal einmal das Thema Gendern ansprechen. Gendern, ey. Ja, es ist doch richtig von der Sache her. Und dann aber auf der anderen Seite, Alter, ich habe da mit so Leistungsträgern, sag ich mal, zusammengearbeitet. So Leute, die viel Geld verdienen, viel zu sagen haben. Männer wie Frauen. Die natürlich, wir müssen gendern. Und bei irgendeinem Wort haben die es aber nicht auf die Kette gekriegt. Wie gendert man das? Nee, das gendern wir jetzt nicht. Die Leute kriegen es nicht hin. So, es ist einfach die praktische Umsetzung, ja. Kriegen die Leute nicht hin. Wenn man...
Das braucht einfach Zeit. Das geht nicht von einer... Das braucht eine Generation.
Das braucht eine Generation.
Oder vielleicht zwei. Denn man muss jetzt einfach gucken, die damit aufwachsen, die werden das so manifestieren, wie es später...
Weißt du,
ja, irgendwas werden die sich angewöhnen. Ja, und
jetzt muss ich,
da bleibt ja was verhängen.
Thilo, jetzt muss ich noch was sagen. Hier bei dem Spiegelartikel. Wir uns beiden, wenn man uns beiden vorwirft, wir sind ein linksgrün versiffter Podcast, dann können wir ja darüber lachen, aber wenn wir beide dann an der Wahlurne beide grün wählen, frage ich mich, wo ist die Ironie, wenn wir jetzt Witze machen? Haha, wir sind ein linksgrüner versiffter Podcast, so, haha. Wo ist die Ironie? Ja, ich habe das immer so wahrgenommen, wenn Jan Böhmermann Witze gemacht hat, linksgrün versifft sind wir, so dachte ich mir so, ja klar, ist lustig, weil natürlich bei den öffentlichen Rechtlichen CDU-Wähler, SPD-Wähler, was, dieses ist eine Pauschalisierung für unsere demokratische Parteienlandschaft. Ja? Ein CSUler gehört auch zu linksgrün versifft. Haha, wie doof ist das? Aber de facto gibt es Umfragen und das ist so, dass im journalistischen Bereich es stand im Spiegelartikel so, dass 56% Grünwähler sind. Das ist schon,
ja,
schon sehr, sehr viel und sehr viel Linke und so. Und so, und die.
Ja, wo kommt die Strömung her? Vielleicht, weil man viele Sachen erfährt, die nur ausschließlich darauf schließen lassen. Weißt du, nimm Klimakatastrophe, ist doch schön, wie alle hier mit ihrem lustigen Erik der Wikingerboot auf die Kante aller Zeiten der Erdscheibe zu schippern und dann fallen wir hinten rüber. Wir sitzen doch sozusagen in so einem Boot, was dem Ende entgegenschippert. Und wenn du da dich mit befasst als Journalist oder Journalistin und dann recherchierst und du kriegst immer mehr Sachen raus, wie Dinge zusammenhängen, dann bleibt dir vielleicht nichts anderes übrig.
Aber da sind wir dann...
Es gibt, meiner Meinung nach, sind in anderen Parteien mehr, nicht nur, man kennt auch Ausnahmen, mehr so Egomanen, die da ihr Ding durchziehen und das jetzt den Status quo erhalten wollen, damit jetzt Ruhe ist. Das ist nur halt nicht weit gedacht.
Das konservative Denken.
Und ich glaube, da trennt sich da die Spreu vom Weizen.
Ich denke ja auch so. Ich denke auch so. Ich wähle deswegen auch grün. Aber man muss sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann von dann nicht das Meinungsbild von Gesamtdeutschland repräsentiert, sondern ein eigenes Meinungsbild hat, was stark in die rot-grüne Richtung geht, die ich ja auch unterstütze. So. Aber muss man ja irgendwie auch ehrlich so sein. Wenn ich jetzt einen Witz mache, rot-grün versifft, ja, wo ist die Ironie?
Ja, dann? Aber Simon, aber ist die Alternative dann, dass man einfach Scheiße behauptet, nur dass es die in Anführungsstrichen Meinung von Volltrotteln wiedergibt? Sagt man dann einfach, nee, in irgendeiner Sendung, wir haben jetzt hier 5 Leute, die sind gegen Tempolimit oder irgendwie gegen so Sachen oder CO2 ist egal. Hier haben wir jetzt irgendwie der Sendung 3 Leute. Nee. Warum ist CO2 eigentlich geil? Weil dann ist es ist einfach falsch.
Ich glaube, CO2 ist nicht das Problem unserer Zukunft, weil ich hoffe, dass die CDU da auch so ein bisschen aufrüstet. Aber de facto hat die CDU unter Merkel diese ganze CO2-Umweltgeschichte mega verkackt. Mega verkackt. Meine Photovoltaikanlage ist von 2009. Ab dann ging es abwärts mit der Energiewende. Mega verkackt, Sätzen 6. Was ich nur meine ist, dass zum Beispiel sowas wie das Gendern natürlich über diesen journalistischen Bereich, über den öffentlich-rechtlichen Bereich protegiert wird und gesetzt wird, aber 2 Drittel der Bevölkerung
lehnen
das ab. 2 Drittel der Bevölkerung lehnen das ab. Und das ist so.
Ja, das ist bisher nicht gut gelaufen.
Finde ich, von meinem Gefühl, da müssen da jetzt mal Entscheidungen her. Und dann büffel ich auch die Sachen. So, 2 Drittel haben das nicht gecheckt. Also
ich dachte, das wäre längst durch. Ist es nicht durch?
Das
ist es gesetzlich eigentlich?
Es wird behauptet, dass es durch ist. Es ist doch gar nichts durch. Du kannst auch gendern, wie du willst. Die Chefs sagen das Wort, also meine Vorgesetzten haben gesagt, das gendern. Wir gendern, natürlich gendern wir. Ja, also, wie ist es denn bei dem Wort Sponsor? Das kann man nicht gendern. Doch, Sponsoren, Sponsorinnen. Nee, das gendern wir nicht, das hört sich doof an. Das ist doch so, oder ich sag doch, ich bin doch offen und ehrlich, ich bin zu doof dafür. Und ich finde, es macht die Sprache lang und kompliziert. Ich will, dass gegendert wird, aber einfacher. Von mir aus lassen wir beide Geschlechter weg, mir wurscht. aber einfacher, dass es auch Menschen, die hier zuwandern, schneller lernen können, dass dieser deutsche Sprachraum nicht immer so abgeschottet ist, weil die Sprache zu kompliziert ist. Es checkt einfach keiner. Es ist ja voll okay, wenn in intellektuellen Kreisen komplexe literarische Texte, Diskussionen, das ist ja wunderbar, aber wir brauchen einen breiten Konsens hier, der so ein bisschen leichter wird. Das ist so meine Meinung. Interessiert keinen, ist ja auch okay. Werde ich jetzt auch nicht groß. So, und das Gendern wird natürlich in diesen journalistischen Bereichen wird das benutzt, vorausgesetzt, 2/3 lehnen es ab. Was macht die Politik? Einfach gar nichts. Weil du kriegst doch keine Mehrheit. Diese Dinge lassen sich nicht nur durchsetzen.
Es zersplittert sich ins Unendliche. Und
das ein Drittel sagt,
es sorgt für immer mehr Frust und der eine wirft dem anderen oder der anderen was vor. Und
so kommt man da nicht raus.
Es sorgt für eine allgemeine Melange an schlechter Laune.
Wenn das Gendern eine 2/3-Mehrheit hätte in der Bevölkerung, schreibt sich ein Politiker auf die Fahne, setzt das durch, wunderbar, läuft, wird gewählt. Jetzt hat es nur eine 1/3-Mehrheit in eben diesen Kreisen. Man hat das Gefühl, wir müssen, Jenna, wir müssen das. Ist es längst Gesetz? Was ist denn jetzt eigentlich? Was ist hier? Nix Rechtschreibereform, nix. Kommt doch nicht durch, oder vertue ich mich? Ja, und das ist doch dann irgendwie, es verhärten sich die Fronten und wir kommen nicht weiter.
Ja.
Mich fragt keiner.
Man ist
ja auch kein Wunder. Legastheniker sollte man da jetzt auch nicht fragen. Es ist schon auch richtig, dass man mich deswegen jetzt nicht fragt. Ich habe einen Podcast.
Du bist jetzt der Falsche.
Ja, ich bin der Falsche.
Die frage ich nicht danach.
Ich sage, es muss einfach sein, einfach. Wir brauchen, und das klingt jetzt vielleicht schrecklich, aber weniger Differenzierung in der Sprache. Natürlich nur als Konsens.
Ja, das ist ja die ursprüngliche Absicht.
Es wäre so innen und es ist nicht leicht. Für mich ist es nicht leicht, als nicht so
rechtschreibaffin. Also SchülerInnen, ich weiß nicht, ich finde es jetzt bis jetzt nicht so.
Nein, finde ich auch nicht schwierig. Mache ich auch, sage ich
aber
auch. HörerInnen ist auch korrekt. Liebe HörerInnen, ist korrekt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, können wir nicht noch die 2F aus Schifffahrt jetzt noch nachträglich 90er-Jahre-mäßig da rausscheppern? Oder diese ganze Kommata-Scheiße. Tilo, was ist da mit den
Kommas? Sag mal, aber du bist auch nun wirklich der schlechteste Rechtschreiber. Du willst jetzt aus Schifffahrt 2F raus, dann hast du Schifffahrt. Oder was willst du da gerne schreiben? Schifffahrt. Dann müsst du nicht so lange brauchst fürs Tippen oder fürs Schreiben, damit du nur ein F statt 3 machen musst. Ja, Schifffahrt möchtest du.
Weißt du, wie ein Sachse Schifffahrt mit 3F ausspricht? Nein, ich auch nicht.
Nein.
Der Deutsch und...
Ja, keine Ahnung. Ich dachte, jetzt kommt so ein Mega-Gag, der gegen Sachsen ist. Simon, willst du jetzt gegen die Sachsen hetzen? Du wirst gleich hier gecancelt.
Nein, ich wollte ausnahmsweise nicht gegen die Sachsen canceln. Ich wollte nur einfach sagen, dass das Deutsch und die Betonung ist ja eh... Fährst du zweimal um eine Häuserecke, dann betont das schon wieder jemand anders irgendwie. Also ich finde, man könnte das
vereinfachen. Ja, ist ja eigentlich, wenn du jetzt Sachsen auf Sächsisch gemacht hast, ist es dann kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung, das ist ja auch das Stichwort.
Wichtiger Punkt.
Ich habe gelesen, was es ist. Und kulturelle Aneignung, warte mal, ich habe es mir notiert, ich weiß gerade nicht wo. Das ist, wenn die dominante Kultur sich Elemente einer Minderheitskultur entlehnt. Also so Kulturelemente, die einer Minderheit angehören, irgendwie sozialpolitisch, wirtschaftlich oder militärisch benachteiligte Kultur wird sozusagen ausgebeutet. Eine sozialpolitisch, wirtschaftlich oder militärisch, so habe ich es bei Wikipedia, ich sage direkt die Quelle dazu, habe ich es nachgelesen. Das heißt also, kulturelle Aneignung findet statt von oben nach unten.
Mehrheitsprinzip, Minderheitsprinzip, das macht Sinn.
Also, das ist jetzt die Frage, wie viele Native Americans haben da gelebt damals. Dann kam erstmal das erste Schiff mit Christoph Kolumbus. In dem Moment
hättest du
war Christoph Kolumbus noch die. Da wäre es umgekehrt gewesen. Hätten sich dann die Indianer nämlich die Klamotten von den Spaniern angezogen. Dann wäre das kulturelle Aneignung gewesen.
Ja, okay, das ist
ja, weil ja. Weil sie mehr waren.
Ja, ja.
Nee, allerdings waren die Spanier militärisch überlegen und haben die dann alle abgeschossen. Zum Teil, ich verkürze jetzt mal so 300, 400 Jahrhunderte. Und dann war es wieder umgekehrt. Dann hat Karl May schon seine Schmierromane geschrieben.
Aber guter Punkt, Thilo. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn in Amerika mal wieder so ein rassistischer Supermüll stattfindet. Also George Floyd ist ja das bekannteste gewesen. Und dann gibt es hier Diskussionen über Rassismus und alles. Und das ist, finde ich, immer so ein adoptierter amerikanischer Rassismus, den wir auf Deutsch so gern besprechen, weil der so viel Popkultur hat. Weil da sich irgendwelche Popstars zu äußern, das nimmt man dann gerne so. Und aber ich finde, das ist natürlich völlig richtig, dass das passiert. Auch wenn es ist auch richtig, dass sich Popstars äußern. Nur, was ich finde, ist, dass es vielleicht ein Stück weit vom eigentlichen deutschen Rassismusproblem ablenkt. Und das ist einfach das, was wir haben.
Das stimmt. Deutsche, guck, dann kann man es auf die Amerikaner zeigen. Guck genau, dir die Amerikaner an, die scheiß Nazis.
Ja, scheiß Rassismus. Guck mal hier, der O-Ton von Rita Ora, die hat auch dagegen gesungen. Von der bin ich eh Fan, die hat so viele Songs. Und in Deutschland ist einfach dann so der größte Clash ist Deutschland gegen türkische Einwanderer. Die sind hier einfach zahlenmäßig die meisten. Und da guckt man aber nicht so gerne hin. Das ist so schmerzhaft und so unangenehm.
Ja.
Und aber da ist der Deutsche, genau. Da ist der Deutsche und auch, glaube ich, jetzt immer mehr Deutschland und arabische Einwanderer, wobei ich manchmal nicht weiß, arabische Einwanderer, sind die jetzt nur Berlin, Essen, Bremen oder sind die, habe ich das Gefühl, es ist zu punktuell und wird ja dann auch leider Gottes immer mehr auf dieses Clan-Ding reduziert. Da habe ich nicht so das Gefühl. Also ich war in Köln, habe ich nicht das Gefühl, in Köln konnte ich nicht so eben mal zu einem arabischen, also arabisch essen oder so. Da war einfach immer überall die türkische Kultur. Oder auch türkische Einwanderer, die auf arabische Einwanderer herabschauen. Oder, ne? So, also von eigenen Verhältnissen ablenken ist auch immer so ein Mechanismus, der gern benutzt wird, nicht? Und über den deutschen Alltagsrassismus gegenüber Menschen, die irgendwo in ihren türkischen Migrationshintergrund vor 30, 40, 50 Jahren hatten, über den, muss ich sagen, ärgere ich mich vielleicht sogar am meisten.
Ja, klar, weil man das auch ständig hört von denen dann, wenn du in Ehrenfeld wohnst, hast du natürlich viele Freunde, Bekannte mit diversen Hintergründen und dann hörst du das immer und dann denkst du, oh Gott, das ist mir so peinlich.
Das ist so peinlich, dass man die Deutschen, dass man die Menschen nicht so annimmt, als das verstehe ich auch nicht.
So peinlich, jetzt hier ein Freund von mir, der ist Fotograf und POC und hat dann ein Fotoshooting und es waren natürlich alle nett. Er kommt dann rein und dann sagen alle, du bist cool, oh, du siehst cool aus, kannst du rappen, boah, geil, und kennst du den, dann hast du diese ganze Get-Out-mäßige, positive Rassisten-Scheiße. Gruselig.
Mein kleiner.
Aber er kennt das, er hört das jeden Tag,
Mein kleiner Sohn ist ja.
Kannst du gut rappen.
Mein kleiner Sohn ist ja blonder Junge, so, ne? Man könnte sagen, wie Boris Johnson. So blonde Haare hat er, ja. Zurzeit selbe Frisur, ja. In Brandenburg war mal eine so eine Situation. Oh, ein richtig süßer kleiner Germane, hat er gesagt, nicht? Dieser
oh. Person, ne?
Ja, der süße kleine Germane hat eine türkische Großmutter, ne? Was sich die
Boris
Johnson hat einen türkischen Großvater. Was die Leute sich immer denken mit ihrem Scheiß da. Was, Völkerwanderung ewig und drei Tage. Was ist immer los mit den Leuten?
Ach, genau wie unser Bruder Robin hat Deutsch gesprochen in England. Es gibt's ja auch, manchmal so. Deutsche waren ja auch viel die Bösen in logischerweise allen Zweite Weltkriegsfilm, zu Recht waren sie die Bösen. Der böse Deutsche war ja auch ich möchte jetzt mich nicht gleichstellen mit anderen Leuten, die rassistisch benachteiligt, beleidigt werden, ne? Ist klar. Aber wir hatten ja auch diese Geschichte, dass wir einfach lange, Jahrzehnte lang zu Recht die Bösen waren in allen möglichen Filmen. Und da gab es natürlich auch sehr eindimensionale Darstellungen mit Monokel und zackigem Gegrüße, Hitler-Gegrüße, zackiger Gang.
Aber zum Glück auch ein paar internationale Schauspielkarrieren mal endlich.
Ja, natürlich, aber die mussten natürlich immer den bösen Nazi
ist so,
spielen.
Ist so, ja klar.
Das ist ja auch das Ding. Und unser Bruder Robin saß dann in einem Linienbus in England und hatte sich unterhalten auf Deutsch mit anderen Austauschschülern, die dann ausstiegen und er musste noch weiter. Ist dann an der letzten Station, glaube ich, ausgestiegen und wurde dann verfolgt und zusammengeschlagen von Engländern, die gehört hatten, dass er Deutsch spricht.
Ja.
Da gab es aufs Maul. Ja. Also, ist oft Oft gibt es Erfahrungen auf mannigfacher Ebene.
Ja, und überall gibt es die Gangster und die bösen Buben. Und ich muss auch sagen, die letzte bedrohliche Situation hatte ich auch in Schweden. Da haben sich auch so ein paar, drei blonde Jungs haben sich so um mich gereiht und ich dachte, die wollen mir aufs Maul hauen, das machen wir jetzt. Und dann,
aber warum jetzt gerade in Schweden?
Ja, warum da gerade? Weiß man doch nicht, ist doch immer einfach. Ich bin da ja auch rausgegangen, die waren dann auch irgendwie weg, aber es war diese Situation, okay, gleich geht's los. Wo man denkt, so eine negative Situation hat man nicht alle Tage lang. Alle Tage und das ist alles ja auch immer dieser Rassismus. Ich meine, der Rassismus war ja auch früher in New York, als New York entstanden ist, haben ja die schwarzen New Yorker haben ja die Iren auch rassistisch wurden ja die Iren noch unter die schwarzen New Yorker einsortiert und so. Und dann waren die schwarzen New Yorker den Iren gegenüber rassistisch und dieser ganze, es ist einfach immer ein Unsinn. Oder auch der Rassismus innerhalb von Südafrika, dass sich Einwanderer, die nach Südafrika kommen, die rassistisch degradiert werden und man und dann denkt man so, hä? Rassismus ist doch immer weiß gegen schwarz. Nee, überall so rassistisch. Rassismus ist ja so facettenreiche negative Energie, die überall ihren Platz findet, leider Gottes. Deswegen muss man da auch völlig richtig in höchstem Maße sensibilisiert sein und dem entgegenwirken.
Irgendein Soziologe hat ja mal gesagt, die Minderheit ist oft der Aggressor, weil sie sich einfach nur behaupten muss, weil sie sonst untergebuttert wird.
Ja.
Ich habe mal von einem Lehrer gehört, der war in einer Berufsschulklasse in Duisburg und da war praktisch die ganze Klasse mit Migrationshintergrund und es gab so 3-4 Deutsche. Ne? Also so, wie sagt man heute so, biodeutsche Vögel. Und die waren total aggressiv und auffällig und die ganzen anderen waren gechillt. Aber die waren dann total die Randalierer in der Gruppe, weil die Deutschen da in der Unterzahl waren. Also es hat überhaupt nichts mit Herkünften oft zu tun, sondern einfach nur mit den gesellschaftlichen Zusammensetzungen dann natürlich auch. Und klar, das wissen wir ja alle, mit Armut und Reichtum und Bildung und so. Und der Rest ist eigentlich totaler Blödsinn. Ja. Kannst du aussehen, wie du willst.
Ich weiß, wie ich...
Es kommt immer darauf an, wie du gerade, wie, wo, was, mit welchem goldenen Löffel oder nicht, an welchem Ende der Erde du gerade zufällig geboren wirst oder aufwachsen musst.
Ich weiß, wie ich am Strand in Brooklyn an Coney Island rumstand vor der Zeit der Hipness, der Hipsters. Und ich war der einzige Helle mit blonden Haaren. Und alle um mich rum waren irgendwie dunkler, schwarz, was auch immer. Und es ist keinem aufgefallen, außer mir. Es war so, ich habe irgendwann Paras geschoben. Ich dachte, was ist, wenn die jetzt auch so hassen wie Weiße gegen Schwarze? Was ist dann? Da bin ich tot. Bin ich einfach tot.
Dann hast du keine Chance.
Aber es hat keinen, ich habe einfach keinen interessiert, wie es so im Ausland, wie so oft im Ausland. Das ist man interessiert.
Also. Ich würde jetzt gerne mal einen Blick in die Zukunft wagen und mit dir diskutieren, was der nächste nach jetzt Karl May ist jetzt durch, ist Vogue-mäßig sozusagen einen Haken drunter gemacht. Was ist, Simon, was ist mit Edgar Wallace Filmen aus den 60ern? Ist das, ich sag mal, Deutschland hat mehr Einwohner als England, das heißt also, da ist ganz klar Deutschland die dominante Kultur und England ist die Minderheitskultur. Ist es jetzt also eine kulturelle Aneignung, dass Eddie Aaron so einen englischen Typ spielt und dann auch noch eine Melone aufsetzt?
Ja, ist es. Aber, ja. Meine Vision von der Zukunft ist, Thilo, dass wir Europäer schon mal nicht rassistisch gegeneinander gegenüber sein können, weil wir alle aus einem Guss sind. So, das ist vielleicht mal der Anfang. Also Europa, wir fangen
aber an. Aber kulturelle Aneignung ist was anderes. Da geht's nicht um Hautfarben.
Ja, das stimmt auch wieder.
American Fighter, Simon. Guck mal, das ist Michael Dudikoff, der sich der östlichen Mythologie, gut, er hat natürlich so einen Zen-Meister, der ihn ausbildet, aber eigentlich ist es nicht okay.
Nein, also das ist...
Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Was ist mit Italo-Western? Italien war ja mal größer als Amerika. Weil Amerika, haben wir ja gesagt, sind ja alles Europäer. Ja. Also es gibt auch Italiener, die nach Amerika. Also ursprünglich ist Amerika möglicherweise weniger besiedelt gewesen als Italien. Wenn jetzt Italien den Western ausschlachtet, ist es kulturelle Aneignung?
Ja.
War es das? Werden die Amerikaner da? Das ist kompliziert,
es,
ja?
Es ist kompliziert, ja. Also
was ist mit Heavy Metal? Heavy Metal, wir haben es analysiert, Simon. Heavy Metal kommt vom Rock'n'Roll und Rock'n'Roll kommt vom Blues. Und Blues ist eine absolut schwarze Musik. Und die Schwarzen haben mit Soul und Blues den Heavy Metal im Prinzip erfunden. Chuck Berry hat das gemacht.
Elvis kannst du schon...
Ist Heavy Metal...
Elvis hat's den
weggenommen. Du kannst es nämlich nicht... Elvis hat's denen weggenommen. Elvis, wir haben es doch gesehen in dem Film. Er ist da zu den Gospel-Leuten gegangen und hat ihnen die Musik gestohlen.
Ja, Tilo, Techno war auch schwarz.
Was ist der Film zum Thema?
Techno war auch schwarz. Kam aus Detroit. Oh. Nur in Detroit hat's keine Sau interessiert, weil es da nicht so wachsen konnte wie in Berlin, wo dann plötzlich Techno explodiert ist. Und auch zudem wurde also Techno wäre weder ohne Detroit, aber auch nicht ohne Berlin entstanden. Aber die Ursprünge kommen eben daher. Hardcore.
Ja,
Hardcore.
Ich will damit nur sagen, es ist wahnsinnig kompliziert, weil die ganzen Jahrzehnte, sie haben die Kulturen sich, es ging ja eigentlich um eine Gemeinschaft, dass alle miteinander. Und jetzt werden da das, und das finde ich ist das Gefährliche an der Diskussion gerade, dass da so Grenzen gezogen werden. Und Grenzen waren ja eigentlich nie gut.
War nie gut, ne?
Also wenn jetzt auch so, und ich glaube auch, dass das nur 3-4 Versprengte sind, aber wenn jetzt so Konzerte gecancelt werden, weil dann der Bassist oder die Bassistin oder so Dreadlocks hat, dann finde ich es echt schwierig. Weil da wird es dann wirklich, da kommt es dann so in Bereiche, so da wo ich das Gefühl habe, aber auch, dass sich da am Ende ein paar nur wichtig machen wollen. Aber warum finden die dann so ein Gehör, diese Wichtigmacher? Mhm. Ja, mhm. Also irgendwas hat ja funktioniert. Also wie groß war der Shitstorm da?
Ja.
Es wird dann immer direkt, Springerpresse macht da natürlich immer einen dicken von. Wird von allen geteilt und dann hat man das Gefühl, es wird alles verboten. Aber es ist nur ein Club in einer Stadt, wo 100 Leute reinpassen. Und da haben vielleicht von der örtlichen, was weiß ich was, Gruppe gesagt, das ist Aneignung, weil sie vielleicht gerade irgendwie, was weiß ich, eine schlechte Phase haben im Leben und stänkern wollen und dann springen da alle drauf. Weil das klickt, ist das Clickbait. Potenziert sich das wie so ein Virus? Könnte
ja
sein.
Immer extreme Position.
Und das verpestet dann die Stimmung. Mhm. Ja, immer extremere Position.
Aber ich sag dir, was der Wendepunkt in dieser Thematik sein wird, Tilo.
Ja.
Unser Podcast. Unser Podcast ist der Wendepunkt,
ja.
Weil wir jetzt frei von der Leber eine Stunde darüber gesprochen haben, zum Teil gut gefunden, zum Teil ein bisschen abgekotzt, alles so ein bisschen so, frei von der Leber und es interessiert keine Sau, weißt du?
Und es interessiert keine Sau.
Und diese etwas angespannte Situation, die wir im Moment haben, dass die Leute sich nicht mehr trauen, was zu sagen, die wird jetzt ja auch zunichte gemacht durch unseren Podcast, weil die Leute, die Gosions, du, denen ist einfach scheißegal, die quatschen. Und es interessiert auch sonst keinen. Und deswegen ist es vielleicht doch alles nicht so schlimm. Allerdings, wenn wir jetzt einen Shitstorm kriegen und damit auch hoffentlich dann auch reich und berühmt werden, endlich mal Hörer und endlich mal viele Hörer haben, also immer mal her damit.
Du bist Fan vom Shitstorm.
Naja, da wird jemand... Nein, bin ich nicht. Also ich habe auch...
Pass auf, Simon, jetzt pass auf, ich pushe das jetzt. Ich pushe
Nein.
Du kennst den Struwwel.
Ich will keinen
Shitstorm. Du kennst den Struwwelpeter.
Was? Der Struwwel?
Du kennst den Struwwel. Ja. Struwwelpeter. Das ist ein Kinderbuch von 1844, glaube ich. Und pass auf, ich lese jetzt folgende Geschichte vor. Die Geschichte von den schwarzen Buben. Kennst du die?
Ja, ja.
Ich möchte jetzt wirklich, und das meine ich ernst, ist es rassistisch oder ist es nicht? Ist natürlich aus einer europäischen Sicht heraus. Pass auf, ich werde jetzt manches Wort piepen.
Ja.
Weil ich möchte hier nicht rassistisches Vokabular, möchte ich nicht reproduzieren. Genau. Es ging spazieren vor dem Tor. Der Kohlpechrabenschwarz, ein Kohlpechrabenschwarzer M-Wort. Kannst du dir vorstellen,
was also das M ist? Wie Schokoküsse M-Wort, nicht N. M wie Mama.
M. Das M-Wort, was sich auf Tor reimt. Ja, es ging spazieren vor dem Tor, ein Kohlpechrabenschwarzer M-Wort. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, es wird ihm also durchaus Geist bestätigt. Da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kaspar kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Da schrien und lachten alle drei, als dort das M. Punkt Ämmchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Die lachen ihn also aus.
Wegen seiner Hautfarbe.
Ja, die drei Bösen. Wegen seiner Hautfarbe. Jetzt kommt der Nikolaus, offensichtlich eine Autorität, 1844. Das können jetzt GeschichtsprofessorInnen besser beschreiben. Da kam der große Nikolaus mit seinem großen Tintenfass. Der sprach, ihr Kinder, hört mir zu und lasst den M. hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser M dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen M. Der Niklas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West. Den Wilhelm und den Ludewig, den Kaspar auch, der wehrte sich. Er tunkte sie in Tinte tief, wie auch der Kaspar Feuer rief. Bis übern Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolaus. Und jetzt kommt das Ende. Wie alle drei mit Tinte hinter dem M-Punkt herrennen. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind. Viel schwärzer als das M-Punkt-Kind. Der M voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hintendrein. Und hätten sie nicht so gelacht, hätten Niklas sie nicht schwarz gemacht. Ist das jetzt... Es gab die Diskussion, ob die Geschichte rassistisch ist.
Wer
aber
hat die
ist ja eigentlich... Das ist jetzt hier der Autor von Dr. Heinrich Hoffmann. Das ist die Geschichte aus dem Struwwelpeter.
Wer hat die Diskussion geführt? Das ist doch offensichtlich antirassistisch.
Es ist offensichtlich antirassistisch und es ist von 1844, das heißt zu Zeiten, wo es die Sklaverei, 1844 gab es die Sklaverei doch noch in den USA, oder
Volker Racho, also die Kolonie, die deutsche Kolonie ist erst danach angelaufen.
Ja, deutsche Kolonie. Selbst in, also in dieser frühen Zeit gibt es, also meiner Meinung nach, antirassistisch, da kann man jetzt, klar, das M-Wort und so.
Ja, und das ist ja nicht mehr zeitgemäß, aber das ist ja...
Genau, das ist alles nicht mehr zeitgemäß und man kann sicherlich da auch so ein paar rassistische Details ausmachen. Aber der Kern ist doch, wenn ihr alle gleich seid, gibt es keinen Unterschied mehr. Und das ist ein rein optisches Ding. Das ist doch meiner Meinung nach jetzt die Kernaussage von dieser Geschichte.
Weiß ich nicht so ganz. Also sie also werden erstmal für ihren Rassismus bestraft und sie sind ja hinterher noch schwärzer. Da weiß ich jetzt nicht so genau, ob das so ein anderes...
Ist das schwer? Ja, das habe ich auch überlegt. Ist das noch schwärzere dann negativ in dem Moment gemeint?
Ja, das ist ein negatives Schwarz. Es ist ein Tintenschwarz. Der schwarze Junge hat ja eine normale dunkle Haut und die haben diese Tintenkrams. Das hat vielleicht auch so ein bisschen was wie geteert und gefedert. Ist vielleicht so ein bisschen so ein folkloristischeres Ding drin von vor 180 Jahren. Sie werden bestraft, ja, also sie, ja, keine Ahnung. So schnell kann es gehen, bis da auch, ja. Es ist eindeutig eine Strafe. Aber es ist nicht dieselbe Hautfarbe, deswegen kann man jetzt nicht sagen, es ist eine Strafe, schwarz zu sein. Das kann man dem der Geschichte auch nicht vorwerfen, ne?
Nee, weil es geht um den Inhalt der Person.
Nicht? Und es wird ja auch
optisch verändert. Und
es wird ja auch vorweg gesagt, dass dieser dunkle Junge, der da rumläuft, der kann ja nichts für seine Hautfarbe. Da kann er ja nichts für. Kann ja keiner irgendwas für seine Hautfarbe. Ja. Und die können aber sehr wohl was dafür jetzt, dass sie so pechschwarz mit Tinte bemalt wurden. Also die grundsätzliche Motivation ist für mich 100% antirassistisch. Dann jetzt natürlich mit der Ausübung der Strafe wäre interessant zu wissen, wie muss man das jetzt kulturell einordnen. Finde ich, ja, aus heutiger Zeit ist es so ein bisschen, heutzutage würde man die Geschichte natürlich so nicht mehr schreiben. Wo fängt
interessant,
man an?
Interessant, dass das beworben auf dem Cover steht drauf, ungekürzte farbige Ausgabe. Also der Heinrich Hoffmann war Arzt und Psychiater. Der wusste offensichtlich aufgrund dieser Stories schon wirklich, wie man das bei Kindern anfasst. Also ich weiß ja, ich habe es als Kind gelesen und ich habe es ganz klar als antirassistisch wahrgenommen. Das kann man jetzt heute mit dem M-Wort und so natürlich anders kontonieren. Hier diesen Daumenlutscher werden dann die Daumen abgeschnitten, weil der am Daumen lutscht. Das finde ich schon fast die krassere Geschichte. Mhm. Ne? Da sagt die Mutter, nee, du sollst nicht am Daumen lutschen, weil sonst kommt der Schneidermeister und dann geht hier Bautz, da geht die Türe auf und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stube, zu dem Daumenlutscherbub. Wie jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scher die Daumen ab. Mit der großen scharfen Scher, heida schreit der Konrad sehr. Ist denn Daumenlutscher? Ich habe selber, bis ich 11 war, Daumen gelutscht und diese Geschichte, die hat mich damals tatsächlich geschockt.
Ja, 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 die war hart, auf jeden Fall. Das konnte man sich so richtig vorstellen, wie der Daumen abgeschnitten wird.
Ja, ich bin gespannt. Hier, du weißt auch, Bond, man lebt nur zweimal, da verkleidet er sich als Asiate. Ich bin gespannt, wann die Leute das wahrnehmen.
Ja, aber lustiger ist John Wayne als Marco
der
Polo.
Der Imperator, ne?
Was?
Ach, Marco Polo auch? Es gibt ihn ja auch
Khan.
Als Genghis Khan.
John Wayne als Genghis Khan.
Also ob man... Hör mal, der Film liegt hier rum und ich habe jetzt richtig Bock, den zu gucken. Ich habe den noch nicht gesehen. Er sieht ultra peinlich aus.
Saulustig.
Ne?
Saulustig einfach.
Der hat bei IMDb 3,7, ne? The Conqueror.
Es ist die Frage, darf man...
Hast du den schon mal gesehen oder nur Bilder?
Reingeseppt, glaube ich.
Reingeseppt und gegruselt.
Peter Sellers ist besser als Asiate.
Peter Seller als Asiate, wo war das denn nochmal?
Hitchcock? Nee, nicht Hitchcock.
Ich auch, ja, es
Eine Leiche zum Dessert.
Ja, wahrscheinlich. Eine Leiche zum Dessert, auch ein Film, der demnächst wahrscheinlich den Zeitgeist nicht überleben wird. Oder der Partyschreck, Simon. Das ist Blackfacing vom Feinsten. Peter Sellers als Inder.
Also es gab, Marlon Brando wollte einen Oscar nicht annehmen zu dem Film Der Mann, den sie Pferd nannten.
Nein, den spielt er nicht.
Nee.
Er hat die Indianerin geschickt.
Genau. Na, also eine indigene Frau.
Eine indigene weibliche Person, die genau.
Und es war eine Riesenkontroverse und John Wayne wollte ihr auf der Aftershow-Party der Oscars auf die Fresse hauen.
Ja, sie haben ihn zurückgehalten.
Jetzt muss man überlegen, ob man diesen John Wayne-Film gerade deshalb gucken will, um zu lachen, oder gerade deshalb nicht guckt. Das weiß ich auch nicht. Am Ende müssen wir es alle selber entscheiden.
Also John Wayne ist eine sehr umstrittene Persönlichkeit und wenn man die Filme mag, so wie ich, sollte man tunlichst daran tun, diese Person von ihren politischen Überzeugungen zu trennen. Allerdings gibt es auch sehr viel Überlieferungen, dass er am Set sich allen Leuten gegenüber sehr kollegial verhalten hat. Auch Montgomery Clift gegenüber, der ja homosexuell war, gab es gerüchtemäßig keine großen weiteren Ausschreitungen.
War John Wayne...
Also er soll ein Kumpeltyp gewesen sein.
Nicht schwul? Er war nicht schwul, ne?
Er war nicht schwul, er hat 10 Kinder.
Nee, das schaffst du als Schwuler.
Oder ist das ein
nicht.
Beweis?
Das
oder
ist das nicht so? Potente Männer gibt es.
Ja, das schaffst du wahrscheinlich nicht. Oder ist es eine verdrängte Homosexualität, die er dann mit so einem ganzen Kindergarten da ausgleichen
Ich kann es mir nicht, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn ein Mann homosexuell ist, dass der so viel Sex mit seiner, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist.
Naja, der hat mehrere Frauen auch. Und vor allem waren die oft auch so mexikanisch und so. Also er war ja auch, also ja, gut. Ne? Ich weiß es nicht, ich will den John Wayne nicht verteidigen. Ich mag ihn als Schauspieler wirklich. Aber als ich Der schwarze Falke gesehen habe, den habe ich sehr spät gesehen, der gilt ja als der ultimative beste John Wayne-Film, da fand ich die Darstellung von den Indianern auch schwierig so ein bisschen. Ist jetzt nicht so ganz schlimm, aber da dachte ich so, das ist der Ultraklassiker, hat da denn noch keiner mal drüber geguckt? Ist das denn dann mit der totalen Verehrung dieses Films durch die Lappen gegangen, dass das auch alles so, naja, ich will ja jetzt nicht sagen.
Immer mal diese Widersprüchlichkeiten. Oder letztens bei uns auf dem Spielplatz, hier gibt es auch ein paar Leute, die in der Politik arbeiten. Thema ganz kurz angerissen, Alice Weidel. Fazit unter uns nur noch, wer erpresst die eigentlich? Dass die immer noch in der AfD ist. Sie hat eine dunkelhäutige Frau. Ja. Sie hat, oder was hat sie alles? Sie wohnt nicht in Deutsch. Es ist
eine
gleichgeschlechtliche Beziehung, also 1000 Sachen. Wer erpresst sie? Das ist nicht mein Problem.
POC-Kind, POC-Frau, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das für Diskussionen bei denen abends vorm Kamin gibt. Da kann doch ihre Frau, kann das doch nicht durchwinken, oder?
Nee. Oder ist die Schweiz so weit weg von dieser Welt?
Ich hörte, sie verkehren in der Schweiz nur so in, oder haben nur in linksliberalen Kreisen verkehrt.
Auch
und jetzt nicht mehr, weil...
Ach, jetzt nicht mehr.
Ja, natürlich. Jetzt nicht mehr.
Ist die Schweiz weiter weg als Afrika, frage ich mich manchmal.
Ja, muss ja.
Ja.
So, zum Abschluss, Simon, habe ich noch einen Text für dich rausgesucht. Ich habe noch einen Text für dich rausgesucht, weil es werden ja nicht nur äußerlich andere Menschen schlecht behandelt. Hier, weil mal was für pro Vogue, denn Sexismus hat ja auch Blüten getragen. Ich habe hier den Text aus Europas größter Filmzeitschrift. Kennst du die?
Gut.
Von 1987. Und kannst du dich noch an Mandy Smith erinnern?
Oh, das ist auf jeden Fall...
Die?
Ja, da war was.
Mandy Smith hatte damals was mit Bill Wyman von den Rolling Stones.
Ja.
Und war ein, heute würde man sagen, so ein Sternchen.
Sternchen.
Sternchen, auch schon so, wieder so ein Sternchen.
Im weitesten, ne? Sinne, also, Samantha Fox-Nachfolge auf eine Art, so, ne?
Oder? Ja, sagen wir mal, sie war so ein It-Girl eigentlich, ne? Und jetzt habe ich jetzt hier, sie war auf dem Weg zum Superstar und war halt mal ein großes Thema. Und dieser Text ist ein Plädoyer dafür, dass man durchaus alte Gepflogenheiten ruhig mal hinterfragen kann, weil das ist jetzt so, also so würde man das jetzt nicht mehr schreiben. Aber ich möchte euch das Urteil überlassen. Auf dem Titelbild steht Mandy Smith, die Affären einer 17-Jährigen.
Es geht schon los.
Kokett. Hier wird ein, genau, Mandy Smith, die 17-Jährige in Strapsen, aber das ist nur das Zitat auf ein anderes Magazin. Kokett mit Schmollmund und Strapsen heizt Covergirl Mandy ihren Fans kräftig ein. Und dann geht der Artikel los. Die neue Lolita geht aufs Ganze. Überschrift ist ein filmreifes Früchtchen. Mandy Smith macht mobil.
Das tut ja weh. Tilo, heute hat deine Tochter Geburtstag. Sie ist
ja
15.
Ja, ich weiß. Ja, pass auf. Das ist genau das Ding. Sex ist ihre schärfste Waffe auf dem Weg zum Leinwand. Wie gesagt, sie ist 17. Ne? Und die Affäre. Sie staubte auf einer Fete einen schütteren Altrocker ab und rollte als 13-Jährige mit Stones Oper Bill Wyman. Der skandalträchtigen Affäre mit dem Mick Jagger-Bassisten verdankt Mandy Smith, in Klammern I Just Can't Wait, das war ein Hit von ihr, den Einstieg in Plattenbranche und Jetset. Das schöne Kind hat auch eine Karriere beim Film ins Auge gefasst. Erste Angebote, darunter hat sie bereits erhalten. Im Piep-Exklusivinterview blickte Mandy Smith zurück auf die Eroberungen ihrer Vergangenheit und verrät Einzelheiten, blub, blub. Und jetzt geht der Text los. Eins ist klar, das Mädchen hat was. Etwas, das jede Kamera scharf macht. Und sie will es ihnen zeigen. Den Fotografen, den Filmbossen und den Fans. Die Frage drängt sich auf. Wann wird die schöne Nymphe die Hüllen fallen lassen? Berühmt ist die 17-Jährige. Simon, das ist Mainstream.
Ne? Ja.
Berühmt ist die 17-Jährige allerdings auch so geworden, ohne blanken Busen, nur dank ihres Alters und eines älteren Herrn, der nicht wusste, dass sie damals noch gar nicht durfte. Sie sah schon immer älter aus, als sie tatsächlich ist. Als sie mit dem Herrn ins Bett stieg, da war er 47, sie gerade erst 13. Auch in Großbritannien steht Sex mit Minderjährigen unter Strafe. Der Rock-Opa kam allerdings mit einem blauen Auge davon. Die Kessel Lolita wurde ein Star.
Lolita übrigens habe ich letztens bei Arte in der Dokumentation gesehen, wo sie nochmal sich um eine zeitgemäße Interpretation von Lolita bemüht haben. Und das Fazit ist, dass der Autor das schon als Verbrechen angelegt hat, sich aber nicht eindeutig äußert, um einfach den Leser aufs Glatteis zu bringen. So. Also es ist
ja,
es
ich finde
nicht,
ja, romantis- ich find,
es
ja,
nicht romantisiert.
Nein, das zu thematisieren finde ich ja völlig legitim.
Die man sexy finden darf, sondern es ist ein Kind. Und der Ich-Erzähler ist pädophil. Ganz einfach. Er verklärt die Situation und nimmt den Leser mit.
Mhm.
Aber es ist eine Straftat, die da passiert. Entschuldigung, jetzt bin ich dir, du wolltest was sagen?
Nein, das ist absolut richtig. Ich finde aber, dass das im Film auch irgendwie deutlich wird. Auch den habe ich in jungen Jahren gesehen. Und das kam zumindest für mich eindeutig an, dass da irgendwie der Uralte da den Larry macht. Was habe ich hier noch? Als die neue BB wird Mandy Smith gehandelt. Zu Recht hat sie doch etwas von der naiv-sexy Ausstrahlung der frühen Brigitte Bardot. Dazu passen die lange blonde Mähne, die großen und unschuldigen Augen und den langen Wimpern und natürlich der große, sinnliche Mund. Nicht zu übersehen das umwerfende Lächeln. Kein Wunder, dass der alte Rockoper schwach wurde. Auch Tennisstar Björn Borg soll ihrem Charme erlegen sein. Mein lieber Schwan hier. Und was, Mandy war ihrem Alter immer weiter als alle anderen Freundinnen voraus. Mit 10 sah sie aus wie 13, mit 13 wie 17. Das hatte auch Bill Wyman gedacht. Ein frühreifes Früchtchen.
Ah, das tut ja alles weh.
Ja. Er hat dann tatsächlich mit ihr, als die Affäre mit dem Rolling Stone an die Öffentlichkeit sickerte, da sah Mandy ihre Chance. Die Chance, endlich zu beweisen, was sie wirklich kann. Nicht nur die Geliebte eines älteren Herrn spielen, sondern auf Laufsteg und Bühne stehen. Die Zeitungsmacher schrien zunächst noch Skandal und prangerten sie als Symbol für die herrschende Unmoral in der Popbranche. Also, das ist etwas über 30 Jahre her. Und zu Recht würde man das so nicht mehr, ich sag jetzt mal, neutral thematisieren, oder?
Nee, keine Silbe davon. 30 Jahre.
Es ist gruselig, ja. Es ist gruselig. Ich meine, in den 70ern, klar, da war dieses zärtliche Cousine und dieser ganze Kram, das war eine andere Realität. Das wurde irgendwie, die Realität in der Wahrnehmung, eine andere Realität. Also, aber...
Ja, insofern, also bei aller Kritik hier gegenüber der Woken Culture.
Das war als pro-Woke Culture, ganz klar.
Also man muss
gemeint,
schon im Kopf beweglich bleiben, weil die letzten 30 Jahre hat sich was bewegt und das muss sich auch die nächsten 30 Jahre was bewegen. Und wenn man selber nun Stillstand in der Birne hat, dann ist das so, aber man sollte doch alles dafür tun, woke zu bleiben, wach zu sein, da kommt's ja her, wach sein, wachsam sein. Oder wie ich es in den 90ern erlebt habe, als der Vater meiner Freundin einen Gast älteren Semesters mal einfach nach Strich und Faden lang gemacht hat, weil der Nazi-Sprüche gerissen hat in seinem Haus. Und der wurde lang gemacht. Und diese Wokeness im übertragenen Sinne brauchen wir alle. Das war mein Schlussplädoyer.
Ein wunderbares Schlussplädoyer und an dieser Stelle hätte ich jetzt noch die Winnetou-Musik gesummt. Aber wie ging sie nochmal von Martin Böttcher? Das kriege ich nicht mehr hin.
Das hat aber dann
vielleicht
aber
besser für alle.
Dann nehmen wir so Position ein. Also ich sag mal so, der läuft in 3 Jahren eh wieder auf Dreisat, dann können wir da reinseppen. Und dann sind wir aber auch alle mental alle ein bisschen weiter und können das vielleicht besser.
Ja, jetzt läuft ja jetzt erstmal auf dem ZDF. Das war ja die Super News. Nachdem niemand sich jemals für Filmrechte interessiert hat, war das ja jetzt mal ein Thema, ein super Exkurs. Die ARD hat die Filmrechte nicht mehr. Sie liegen jetzt beim ZDF seit 2 Jahren.
Da ist die ARD fein raus. Das wird dann wird die nächste Böhmermann-Sendung auch wieder lustig, wenn er gegen seinen eigenen Arbeitgeber sticheln muss. Das ist doch dann lustig. Denn das ist ja auch das. Es ist am Ende des Tages auch immer ein Stück weit widersprüchlich. Und das ist aber auch okay. Irgendwann sind wir alle schlauer.
Hör mal, wir haben Pierre Brice noch live gesehen damals in Elsbell. Er ist geritten, live. Ja. Weißt du das nicht mehr?
Voll. Und das war was, wenn man gesagt hat.
Pierre Brice live on stage als Winnetou in Elsbe. Und ich weiß noch, wie er bejubelt wurde am Ende und die Bösen wurden ausgebuht. Wo ich dachte, ey, das sind Schauspieler, checkt ihr das nicht? Schon damals haben es die Leute nicht gecheckt, ich schon. Deswegen diese Sendung, um euch zu erleuchten.
Ja, und in Deutschland hieß das Spiel...
Bisschen auch, Überheblichkeit am Ende.
In Deutschland hieß das, hat man sich auch immer gefragt, spielen wir Cowboy und Indianer? Wer ist Cowboy, wer ist Indianer? Und es war immer gleichmäßig verteilt. Ja. Aber die positiven Dinge an Winnetou, die können wir ein andern Mal. Die können wir dann in 1-2 Jahren, wenn wir so weit sind, können wir die hervorheben. Wenn wir das gesunde Fazit zu dem Elefanten im Raum gefunden haben.
Genau. Vielleicht ist dann auch wieder irgendwie was, vielleicht ist dann wirklich, dann weiß man nicht, was dann,
genau.
Wenn sich das weiter steigert, schauen wir
also
mal.
Der Elefant,
komplett, ganze Bond-Serie verboten.
Ja, also der Elefant im Raum im Sinne eines nicht ausreichend thematisierten Völkermordes im Zusammenhang mit der fiktiven Romanfigur Winnetou, das so vielleicht irgendwie.
Ja.
Das meine ich als Elefant im Raum. Vielleicht muss man das dann doch mal einmal wirken lassen und dann.
Aber das haben wir ja, das hatten wir ja als Thema und sicher, das wird ausgespart, aber ja. Du, da drehen wir uns im Kreis. Ja. Fällt dir noch ein Film ein, der gecancelt werden müsste, sonst Hilfe, die Amis kommen. Ich finde, da werden die Deutschen als doofe doofe Bayern dargestellt. Das finde ich nicht okay.
Finde ich auch nicht okay.
Und wieso ist bei Hellboy 2 Johann Kraus nur ein Helm mit Gas? Warum ist Johann Kraus einer ohne Kopf mit Gas stattdessen im Helm? Und warum ist im Marathonmann wird dann deutscher Nazi-Arzt von Laurence Olivier dargestellt?
Ja, und dann gibt es da noch die 13,4 Millionen Pornofilme, die eigentlich verboten werden müssten.
Ja? Ja. Damit du nicht... Was? Damit dein Handgelenk mal wieder auf einen normalen Level kommt.
Oder was? Was? Naja, also das ist ja auch schon in jeglicher Hinsicht, nicht? Muss man auch mal sagen.
Ja, okay. Ihr lieben Leute, das könnte jetzt noch so ewig so weitergehen.
Es gibt viel zu verbieten.
Es gibt viel zu verbieten. Fangen wir es an. Was denn jetzt? Jerry Cotton. Was ist mit Jerry Cotton? Das waren doch deutsche Filme auch in England.
Verbieten.
Ja, siehst du, das Thema, ich finde, das Thema ist durch an dieser Stelle. Wenn man bei Jerry Cotton angelangt ist, ist es zu spät.
Irgendwann sind alle Filme verboten. Die einzigen, die noch erlaubt sind, sind die 49 Zombie-Kracher aus den 80ern.
Ey, Moment mal, Zombie, das ist doch ein haitischer Totenkult. Ist das nicht kulturelle Aneignung gewesen von Romero?
Dann kommt die schwarze Liste wieder zurück, ja?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass Zombie korrekt ist. Das ist ganz klar. Amerika, Haiti, das ist ein unterschiedliches Ding. Das ist kulturelle Aneignung. Das ist ganz klar, dominante Kultur beutet Kulturelemente einer sozialpolitisch, wirtschaftlich, militärisch unter benachteiligten Kultur aus. Also kommen wir jetzt nicht mit Dawn of the Dead oder so. Das ist weg vom Fenster. Damals war es das Blätterproblem, jetzt ist es das mit den indigenen Haitianern.
Oh, sind die Filme alle schon wieder weg. Mist.
Ja. Was ist es?
Ich sag für heute Tschüss.
Ich sag auch Tschüss. Tschüss.